Ja, ich höre es tuten.
Weber?
Herr Weber,
Hallo.
Joanna Ortmann ist hier.
Ja, schade, ich hatte mich schon so gefreut, mein Digital
Ja.
Native-Tum unter Beweis zu stellen.
Ja,
Stattdessen muss ich jetzt mit
total
zwei
schade.
Telefonen jonglieren. Das ist jetzt sozusagen mega analog.
Ja, das macht nichts. Wir machen einfach eine wilde Mischung aus
Ja,
analog
genau.
und
Also,
digital.
genau. Ich versuche jetzt einfach mein iPhone mit der Aufnahme dann jetzt eben in einer gleichbleibenden Nähe zu meinem Gesicht zu halten. Das ist sozusagen Feldhospitalniveau. Um mal ein bisschen makabere Witze zu machen.
Wildes Denken. Zugeritten und moderiert von Joanna Ortmann.
Herr
Ja,
Weber,
ja.
Sie sind da.
Ja, ich bin da.
Herrlich. Wir müssen ja irgendwie klar machen, wir senden aus einer absoluten Ausnahmesituation. Also ich jedenfalls habe sowas noch nie gemacht. Ja, Sie wahrscheinlich auch nicht,
Ich
oder?
bin hinter verschlossenen Fenstern, aber ich kann es dann gleich aufmachen.
Ich stehe am Rande meines Balkons sozusagen. Ich habe auch noch das Fenster zu, weil es echt kalt
Ja,
ist.
eben, genau.
Wir nutzen halt die Möglichkeiten, die wir in der derzeitigen Ausgehbeschränkung in ganz Deutschland noch haben. Ich bin in München, Sie sind in Berlin. Und manches wird vielleicht heute anders klingen, als wir es gewohnt sind. Nicht so perfekt. Aber thematisch holen wir auf jeden Fall das Beste raus.
Genau.
Wir müssen ja derzeit direkte Kontakte vermeiden. Wir müssen uns isolieren. Und das ist paradoxerweise perfekt, um einen anderen, einen lange vernachlässigten Kontakt wieder aufzunehmen, den zur Natur. Und damit herzlich willkommen zu einem wilden Denken, das sich in Zeiten des Virus der erotischen Ökologie hingeben will. Und Sie haben den Spezialisten dazu schon gehört, den wir heute Gott sei Dank viral völlig ungefährlich zugeschaltet haben, den Philosoph und Biologen Andreas Weber. Nochmal offiziell herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank, Frau Ortmann.
Ich freue mich ja echt, dass wir quasi so ungefährlich in Kontakt sein können in diesen Zeiten. Noch dazu mit einem Gebiet, was Sie Wissenschaft des Herzens nennen und einem Gegenstand, der die erfahrbare Wirklichkeit ist.
Ja.
Das ist ja derzeit alles eingeschränkt.
Ja, das ist derzeit auf jeden Fall aus unserer irgendwie unbewusst ablaufenden Alltagswahrnehmung rausgerissen. Und bei all dem Schrecken, der sozusagen anderswo schon abläuft und hier anläuft und von dem man nicht genau weiß, was alles noch auf einzelne Menschen und uns alle zukommt, ist das auf jeden Fall natürlich auch eine Gelegenheit, etwas auszukosten, was wir sonst oft irgendwie verschütten und begraben. Damit sage ich natürlich nicht, hey, das ist super, aber ich sage sozusagen mit der griechischen Antike nichts Schlechtes ohne Gutes. Und dieses Gute ist, dass wir auf einmal wieder diese langen Momente haben, in denen wir, obwohl wir so abgeschnitten sind, dann plötzlich doch in Verbindung treten, selbst wenn wir es nicht wollen. Also gestern zum Beispiel, als ich das Altpapier rausgebracht habe, nachdem ich geguckt habe, ist hier irgendwie jemand zu sehen,
Ja.
war es so still wie sonst in einem Bergdorf. Und das hat mich sehr bewegt, dass das plötzlich ging.
Das war in München hier ganz ähnlich. Und um 18 Uhr, da war ja so der Aufruf, dass die Musiker sich zusammentun sollen und alle
Ja.
einsam aus ihren Fenstern heraus
Ja.
was spielen sollen. Und ich habe dann hier so ein einsames
Ja.
Harmonium gehört. Und das war
Ja.
das Einzigste, was man gehört hat in dieser Situation. Das hatte schon was Tragisches, aber auch Berührendes, muss ich
Ja,
sagen.
also ich habe hier von meinem Fenster ein Stück Grünanlage, dieses Mietshauskomplexes, und darauf wachsen einige kleine blassblaue Frühlingsblumen, die ich jetzt nur so aus dem Fenster sehen kann. Und die sind wirklich so ein Lichtquell. Und das sind, glaube ich, aber Dinge, die uns oft fehlen in unserem Leben sonst, wo wir eben erstaunlicherweise, obwohl wir überall ganz schnell hin können und ganz viele Bedürfnisse sofort befriedigen können, gerade auch das Bedürfnis nach Verbindung scheinbar sofort befriedigen können, bis hin zu Tinder, körperlich erotischer Verbindung, ist es oft so, dass wir ja unverbunden durch die Welt laufen und Verbindungsmöglichkeiten nicht wahrnehmen. Und ich sehe das jetzt, dass wir eine Chance haben vielleicht oder getröstet werden können damit, dass das auf einmal geht.
Das ist eine schöne Vorstellung, zumal wir ja eben in der nächsten Stunde auch den Versuch unternehmen wollen, ob und inwieweit das unter diesen isolierten Bedingungen geht.
Ja, genau.
Ich habe auch Pflanzen auf meinem Balkon. Ja. Ich muss sogar zugeben, ich habe einen Hamsterkauf der anderen Art getätigt. Also nicht das berühmte Klopapier, sondern ich war noch im Gartenmarkt, als der noch offen hatte.
Ah ja,
und
ja, auch schön.
Einen verzweifelten Versuch, quasi das Grün auf meinem Balkon zu retten. Ja. Halt alles gekauft, was in mein Auto gepasst hat.
Ja, toll.
Insofern habe ich Forschungsobjekte da, weil sie erzählen ja erotische Geschichten aus und mit der Natur. Und das finde ich interessant, weil da ist der erste Reflex irgendwie vielleicht Spargelstangen oder Venusfliegenfallen.
Ja.
Oder bei mir wäre es vielleicht meine sprießende Hyazinthe, die ich mir gekauft habe vor ein paar Tagen. Und das Interessante daran ist, dass ja wahrscheinlich jeder sagen würde, er mag Pflanzen oder sogar er liebt Pflanzen. Mm. Aber dass er sie auch erotisch findet, das ist ja dann doch irgendwie erklärungsbedürftig, oder?
Das ist auf jeden Fall erklärungsbedürftig. Die Idee ist erstmal so, dass Sie sprechen ja von Pflanzen, von dieser tollen Hyazinthe, dass gerade Pflanzen ihre Fähigkeit der Verbindung, der Fortpflanzung, der Fruchtbarkeit uns ja in einer unglaublich offenen Art und Weise ständig präsentieren. Also während wir Tiere da ja so ein bisschen versteckt sind und wir Menschen sowieso, sind Pflanzen da ja vollkommen schamlos. Denn die Blüte ist ja das Fortpflanzungsorgan der Pflanze und gleichzeitig das, was uns an Pflanzen so besonders erfreut. Also wir schenken dann Blüten, auch einer älteren Tante schenkt man einen Blumenstrauß und in Wahrheit ist das aus erotisch-ökologischer Perspektive natürlich, sind das alles Sexualorgane, die wir da jemandem ins Gesicht halten.
So habe ich meine Hyazinthe auch noch nie angeschaut.
Nee, genau, also die dürfen Sie jetzt ruhig so anschauen. Also die hat natürlich sowieso diesen Phallus-Charakter ein bisschen. Aber es ist eben, das ist sozusagen die menschliche Projektion, zu sagen, okay, das ist jetzt Phallus. Aber in Wahrheit ist natürlich jede Blüte sowas wie eine Geste der geöffneten Arme, die die Vermehrung, die Fortpflanzung und die Fruchtbarkeit einlädt. Und das auch noch, und jetzt wird es sozusagen langsam interessant, das auch noch dadurch, dass Blüten ja sehr oft das nicht direkt machen können. Die sitzen ja an getrennten Stellen und Stielen und Ästen und an anderen Orten auf der Erde im Beet. Die brauchen also Tiere, die auf ihnen rumkrabbeln und die diese Fortpflanzung vornehmen. Und jetzt haben wir sozusagen schon eine zweite Lage des Erotischen, nämlich des sozusagen nach Berührung sich Sehnenden und die Berührung Begehrenden und auch in der Berührung sowas wie eine gegenseitige Verwandlung immer möglich machen. Und das qualifiziert, finde ich, sagen wir mal so aus philosophischer Perspektive, durchaus dazu zu sagen, okay, wir haben hier ein erotisches Geschehen und vielleicht ist es ja andersrum, vielleicht sollten wir ja mal das menschlich-erotische aus der Perspektive von so einer gemeinsamen Erotik aller ökologischen Zusammenhänge betrachten. Und vielleicht können wir dann ja noch einiges lernen, was wir im Augenblick nicht wissen oder vergessen haben und wonach wir uns sehnen.
Dieses universal gedachte ökologisch-erotische Intermezzo, das werden Andreas Weber und ich gleich versuchen, in die Praxis umzusetzen. Davor aber geht Caro Matzko mal dem ersten, für viele vielleicht auch normaleren Impuls nach, den ein Mensch verspürt, wenn er Sehnsucht nach der Natur hat. Sie geht spazieren. Und das ist ja was, was man gerade noch darf.
Me, myself, me, myself and Matzko. Es heißt ja immer, Essen sei der Sex des Alters. Und das halte ich für groben Unfug. Ich sage Ihnen, der neue Sex des Alters ist Spazierengehen. Gerade jetzt, da der Frühling alsbald seine blauen Bänder flattern lässt, den Wind auf der Haut spüren, wie er in die Nasenlöcher eindringt, barfuß durchs Moos und die Feuchtigkeit zwischen den Zehen spüren, die Augen schließen und nur hören Vögel. Oder das Handy, das nicht auf Flugmodus ist. Wer stört?
Liebe Frau Matzko, huhu.
Buhu, der Chef, das bedeutet Arbeit.
Sie wissen ja längst, ich bekomme immer Flecken von Schamesröte, wenn ich mit Mitarbeiterinnen über Sex reden soll. Da ist nichts richtig zu machen für ziemlich alte, ziemlich weiße Männer. Nun sind Sie ja erprobt im Umgang mit Vorgesetzten. die Frauen alles erklären wollen. Wir drehen das Ganze jetzt einmal um, machen auf Women's Planning und Sie erzählen mir von Bienen, Blümchen und Störchen. So, und jetzt höre ich auf, damit Sie ganz viel Sendezeit haben. Ihr verschüchterter Redakteur.
Also gut, schau mir in die Augen, Alter. Die Sache im heteronormativen Schnelldurchlauf.
Im Idealfall haben mindestens zwei Menschen Lust auf Körperlichkeit. Sie wälzen sich in beidseitigem Einverständnis, tauschen Körperflüssigkeiten aus. Wenn eine Frau beteiligt ist und der Storch einen schönen langen Nabel hatte, werden Frauen, bei denen hormonell alles im Lot ist und die von der Arbeit oder bereits vorhandenen Kinder nicht so sehr gestresst sind, mitunter schwanger. Danach haben beide Eltern erstmal für längere Zeit keinen Sex. Aber wenn sich beide Partner genügend Zeit und Verständnis schenken und sich vielleicht sogar gegenseitig Blümchen mitbringen, dann setzt die Mutti keinen Muschelkalk an.
Aber das wissen Sie doch selbst.
Das war mir jetzt irgendwie zu unverblümt. Zu technisch.
Das ist natürlich richtig. Und Sie spüren aus jeder Zeile, weil Sie ein sensibler Chef sind, vermutlich eine gewisse Frustration. Darf ich anekdotisch werden?
Es ist auch meine sechste Stunde.
Ich erinnere mich heute mehr denn je an einen sehr lauten Streit mit meinem Ehemann. Im Nachhinein betrachtet war diese Auseinandersetzung nämlich der Beginn einer Zeitenwende in unserer Beziehung. Musik!
Die schaut kein Ruhm, wirklich um.
Wir saßen in einer sehr noblen Bar in München und hatten uns eigentlich vorgenommen, uns zu amüsieren. So wie wir uns früher amüsiert hatten, mit teuren Drinks und Zigaretten.
Champagner mit Wodka.
Aber an diesem Abend fühlte es sich an wie die Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung.
Das haut mich nicht um, aber...
Ja, aber was eigentlich? Ich spürte, dass ich eigentlich nichts mehr spürte, außer Ermüdung. Ich war ein menschlicher Käfighamster, der am Hals das Mühlrad des Alltags in sein Rennrad wuchtete. Job, Schule, Kindergarten, Dienstreisen in Autos, Flugzeugen und der Bahn. Gefühlt lag meine Leber in Marseille, meine Nerven blank in Köln-Bonn und der Rest von mir und meiner Lebenszeit in einer Wohnung ohne Balkon. Ich beschwor die Aufbruchsstimmung meiner Jugendjahre und die Anfangseuphorie unserer Beziehung.
Ich liebe dich. Ich liebe dich wirklich.
Dito.
In einer stillen Minute nahe des Wildschweingeheges im Walderlebniszentrum Grünwald kam mir dann die Erleuchtung. Ich litt an Biophilia acuta, eine große Sehnsucht nach mehr Verbundenheit mit der Natur und gleichzeitig danach einfach sein zu können, ohne etwas zu müssen.
The flower said I wish I was a tree, the tree said I wish I could be a different.
Ich wollte sein wie ein Baum, dessen Lebensleistung einzig und allein daraus besteht, zu leben und zu wachsen und sich dabei zu verändern. Ich will rausziehen, raus aus der Stadt, platzte es aus mir raus. Und mein Mann antwortete, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Ich war entsetzt. Du klingst wie ein 80-Jähriger. Er, du machst immer so einen Stress. Und ich bin gestresst. Ich will einen Garten, in dem ich graben kann. Er, dann geh halt raus und grab irgendwo. Wir zahlten und fuhren schweigend nach Hause. Es fühlte sich an wie das Ende. Aber es war ein Anfang. 3 Monate später zogen wir in eine Wohnung am Stadtrand mit Gartenbeteiligung. Jede freie Minute verbrachte ich im ersten Sommer auf allen Vieren, entweder mit einer kleinen Schaufel, grabend, oder mit einer Grasschere, schneidend.
Es ist ja großartig.
Mein Mann saß unter einem Baum, rauchte versonnen Zigaretten und sah mir auf den Hintern. Euphorisch betrachtete ich die Blasen an meinen Händen und wartete darauf, dass mein Asthma besser wurde, da der Arzt mir eine Grasallergie diagnostiziert hatte. Aber immerhin, die Sommerbräune der Gartenarbeit inspirierte uns dann und wann, die inneren Wildkatzen von der Kette zu lassen.
Herzlich willkommen zu Telegym. Übungen aus meinem sinnlichen Körpertraining, wild und weiblich.
Mit der Zeit aber domestizierte mich die Sorge um meinen Garten mehr denn je. An heißen Sommertagen schleppte ich morgens vor der Arbeit und abends nach der Arbeit Gießkannen von der Regentonne herum, bis ich Muskelkater hatte. Samstag mähte ich. Sonntags jätete ich. Nach 3 Sommern hatte ich begriffen, dass ein Garten, so wie ich ihn unter diesen Bedingungen betrieb, für mich und meine Biophilia acuta so viel Sinn machte wie ein Rollrasen-Golfplatz in Dubai.
This is absolutely insane.
Ich hörte also auf, in neue Pflanzen zu investieren und begann stattdessen regelmäßig spazieren zu gehen. Das mache ich jetzt seit einem Jahr. Nicht joggen, gehen. Keine Kopfhörer, keine Bildschirme. Ich versuche einfach nur ein Teil der Umgebung zu sein. Die Luft geht hinein und sie geht wieder hinaus. Das alte Rein-Raus-Spiel, wenn man so will. Wenn es erotisch sein soll, dann habe ich Sex mit dem Wind. Wir ziehen jetzt in ein Haus mit einem wesentlich kleineren Garten, in dem wir machen können, was wir wollen. Jetzt, da ich nicht mehr so unerhört pushy bin, sondern meine Biophilie akuter mit erotischem Spazierengehen heilen konnte, hat die Gartengeilheit meinen Mann erfasst. Er plant eine Kartoffelpyramide, die dem Turmbau zu Babel in nichts nachsteht. Abends schauen wir uns bei einem Glas Wein Videos dazu an und planen unser phallisches Bauwerk, mit dem wir den Planeten zu ernähren gedenken. Aber wenn wir jetzt schon quasi pornografisch sind, eines Tages, Chef, ich schwör's, schieben mein Mann und ich eine Nummer auf dem Aufsitzmeer.
Den richtigen Garten zu finden, ist also offenbar schon mal nicht schlecht. Wirkt sich anscheinend auch irgendwie auf den Kontakt zu anderen Menschen aus. Der Philosoph und Biologe Andreas Weber, mein heute aus seiner Berliner Wohnung zugeschalteter Gast im Bayern 2 Nachtstudio, will aber noch mehr. Er will eine wirkliche Verschmelzung mit der Natur. Und das, Herr Weber, das klingt natürlich äußerst interessant und auch sehr sinnlich, muss ich sagen. Wie könnte ich mich denn jetzt in diese Sphäre, die ich zwar, wenn ich Ihnen so zuhöre, kann ich dem folgen, ich kann die nachvollziehen geistig, aber ich muss ja jetzt, wenn ich Sie ernst nehmen will.
Sie müssen raus.
Tatsächlich, ja. Zumindest auf dem Balkon.
Genau. Und ich möchte Sie auch wirklich gerne verführen, nach draußen zu gehen. Also in die Berührung hinein, sich zu begeben, sich berühren zu lassen. Und das ist eigentlich nicht so schwierig. Sie brauchen ja gar nicht so viel machen.
Okay. Also, ich gehe mal kurz zu meiner Hyazinthe.
Gehen Sie raus, dosieren Sie es. Ich habe auch gerade mein Fenster mal wieder kurz zugemacht, weil es doch anfängt, wieder ein bisschen kühl zu werden. Jetzt. Gehen Sie zu Ihrer Hyazinthe, aber nehmen Sie sie nicht gleich in den Arm. bevor Sie sie jetzt großzügig berühren, halten Sie einen Moment inne und fragen Sie sie. Fragen Sie sozusagen sich in dieser Situation gemeinsam mit der Pflanze, ob das okay ist und wie das okay ist. Denn Pflanzen, das wissen wir inzwischen, da gibt es ja sehr viel Forschung zu in den letzten Jahren, kriegen das natürlich mit, wenn sie berührt werden und reagieren darauf. Und manches finden sie angenehm und manches finden sie auch eine Störung. Beginnen Sie einen Dialog. Wichtig ist aber auch vor allen Dingen, dass Sie die Pflanze ja schon berühren oder dass Sie einander berühren, auch ohne dass Sie sie mit Ihrer Haut auf der Epidermis der Pflanze anfassen. Denn Sie tauschen ja die ganze Zeit miteinander Stoff aus. Und das gehört zu den großen Mysterien, die wir uns auch nicht so richtig klar machen. Nämlich, dass wir ja das einatmen, was die Pflanze ausatmet. Die Pflanzen stellen Sauerstoff her und wir atmen Sauerstoff ein und wir atmen CO2 aus. Und die Pflanzen atmen das ein und daraus bauen sie ihren Pflanzenkörper mit Hilfe
der Sonne. Also das heißt aber, ich bin schon mit ihr in Kontakt?
Ja.
Ohne, dass ich jetzt auch mal direkt rieche oder so, das wäre ja der erste Reflex, bin ich schon in Kontakt über den Luftaustausch. Das ist ja hochspannend. Ja. Also ich habe gerade, während Sie so das ausführten, Sie so geistig gefragt, ob sie gerne berührt werden würde. Ich glaube, sie hat ja gesagt.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, sie tun ihr auch ein bisschen leid, weil sie normalerweise als Mensch ja sehr mobil sind und jetzt sind sie sozusagen so festgewachsen wie eine Pflanze.
Ja, ich glaube auch, das ist das Gefühl, aus dem ich sie vielleicht gekauft habe. Vielleicht wusste sie das schon vor mir.
Ja, möglicherweise. Also es ist eigentlich doch interessant. Ich finde das toll, dass sie sozusagen aus diesem Reflex festzusitzen, sich sozusagen erfahrene Profis im Festsitzen zur Gesellschaft geholt haben. Finde ich richtig toll.
Das wird mir jetzt aber auch erst im Gespräch mit Ihnen klar, muss ich zugeben.
Ja.
Etwas anderes, was ich noch erworben habe, ist eine, die kannte ich überhaupt nicht und habe sie rein, weil sie zart und hart zugleich mir schien, habe ich sie gekauft. Und das ist eine Astilbe.
Die
hat so ganz schöne, fluffige...
Die kenne ich gar nicht persönlich vom Namen. Also, beschreiben Sie mal ein bisschen.
Also, die Blüten sind so fluffig und rosa. Und wirken ganz zart, haben so, das sind auch phallische Blüten, aber ganz zart. Also
Ja, schön.
Ganz, ganz zart. Das ist aber so ein widerborstiges Ding, dass die sogar eben im Frost aushält.
Ja, ja. Wenn Sie das so beschreiben, dann beschreiben Sie etwas, was im Grunde genommen ja auch ein Kennzeichen erotischer Bezüge ist, nämlich dieser intrinsische Widerspruch. Also, dass Sie sozusagen etwas haben, was einerseits zart ist und sich öffnend oder anziehend oder einladen und gleichzeitig aber auch eine gewisse Härte hat oder sich vielleicht auch entzieht, abwendet oder gegen einen wendet. Also das ist sozusagen auch ein Element, das immer enthalten ist, das auch erotische Beziehungen im engeren Sinne zwischen Menschen ja oft kennzeichnet. Und das haben Sie jetzt sehr schön, finde ich, in Ihrer Beschreibung, also wirklich des Kontakts mit einer, wie soll man sagen, stinknormalen Pflanze, also etwas ausgefallener natürlich, beschrieben. Auch weil Sie mich ja vorhin gefragt haben, ja, Herr Weber, was soll ich denn jetzt machen? Wie kann ich denn jetzt erotisch werden mit Pflanzen oder anderen Wesen? Und Sie tun das gerade. Und Sie sehen, das ist gar nicht jetzt zügellos, sondern sehr gemäßigt und sehr meditativ vielleicht fast.
Ja, schauen wir mal, wie zügellos wir da noch werden können. Ja. Würden Sie eigentlich sagen? Ja, ja, ich auch, kein Problem. Manche versuchen ja sogar über diesen scheinbaren Umweg Natur eigentlich wieder besser in Kontakt zu den anderen zu kommen, zu den anderen Menschen.
Ja,
geht das auch?
Das ist sozusagen eigentlich, im Grunde genommen, wenn man es richtig macht, ist es das Gleiche. Denn was wir jeweils tun, ist in Beziehung treten und Beziehungen führen. Und wenn man Beziehungen ernsthaft führt und aufrichtig, dann heißt es, dass man daran arbeiten muss, dass der andere seinen Raum erhält und dass wir aber gleichzeitig darin, nämlich dass der andere seinen Raum erhält, auch unseren Raum finden. Es ist eigentlich so, dass solche Naturprozesse, glaube ich, uns auch an die Möglichkeit, mit Menschen besser in Kontakt zu treten, heranführen können. Und wenn wir uns wirklich dem aussetzen, also wenn Sie eben tatsächlich sagen, ich respektiere diese Hyazinthe als ein Gegenüber und das ist kein Ding mehr, dann wird sie diese Beziehung zu dieser Hyazinthe in eine andere Form von Beziehungsführen bringen, als wenn sie jetzt sozusagen nur sich mit Menschen umgeben würden.
Und das Du kann alles sein.
Ja, so ist das. Das ist mir wirklich sehr wichtig, eben um, also erstmal ist es mir wichtig, weil es für mich eine Erfahrung ist, die wir jetzt eben auch schon ein bisschen miteinander gemacht haben, mit ihrer kleinen Pflanzengesellschaft. Es ist für mich wichtig, weil es für mich eigentlich der einzige Ausweg ist aus dieser Verbrauchshaltung heraus, die wir ja den anderen Wesen gegenüber an den Tag legen, weil wir sie eben nicht aus der Perspektive einer Beziehung zwischen ich und du betrachten, sondern einer Nicht-Beziehung zwischen ich und Ding. Und ich erlebe das persönlich einfach als nicht stimmig. Also das ist letztlich das, was mich motiviert, das ethische oder auch politische Element darin, dass ich sage, wenn wir die Welt als einen Chor von Personen, die alle ihre Stimme in dieses Konzert einbringen und auch alle ihre Sinne und auch ihre Körperlichkeit unweigerlich einbringen in dieses große Konzert, dann würde es allen besser gehen. Das ist sozusagen der zweite Gedanke. Aber ursprünglich ist das einfach meine Erfahrung. Ich erinnere mich, dass ich als Kind oder als Heranwachsender habe ich immer vor diesen kleinen Teichen gelegen, die es damals noch gab im Hamburger Norden, wo ich gelebt habe, und habe stundenlang die Frösche angeschaut und angestarrt und mich von ihnen auch anstarren lassen. Die haben ja auch so eine gewisse Art, einen irgendwie anzustarren. Also das war wirklich, ich wollte diese Erfahrung haben und habe dann natürlich auch da angefangen, darüber nachzudenken, was ist das eigentlich? Und meine Erfahrung ist, dass sobald wir uns beginnen, in diese Beziehungsposition zwischen ich und du zu begeben und unweigerlich dann auch in körperliche Nähe und unweigerlich dann eben auch in dieses erotische Wechselverhältnis, dass es uns erstmal gut geht. Ja? Also sozusagen wie ein Liebesakt im Kleinen, der einen auch irgendwie befriedigt, ist das auch ein körperlicher Austausch, wo es einem dann erstmal einfach gut geht.
Andreas Weber leitet uns heute im Wilden Denken zu erotischen Affären mit der Natur an. Und der Flirt mit dem Frosch ist vielleicht nicht für jeden was, muss es aber auch nicht sein. Man kann ja auch erstmal bei sich selbst bleiben, bei sich und seinen Vorstellungen und Fantasien von dem, was ich ist oder was du ist oder was die Welt ist. Und auch mit Gedanken darüber kann man sich auf innig liebende Weise verbinden, sagt Thomas Palzer.
Palzers Papierflieger. Nachrichten aus dem Elfenbeinturm.
Kaum etwas im Universum, jedenfalls soweit es uns bekannt ist, dürfte so grün und so sexpositiv sein wie ein Gedanke, eine Idee. Eine Idee kann sich explosionsartig über den ganzen Globus verbreiten und dabei weitgehend klimaneutral bleiben. Und sie kann nahezu alles, was fähig ist, eine Idee überhaupt zu haben, befruchten und mit sich anstecken. Gedanken und Ideen sind Polyamor. Jeder, der auch nur von Ferne von ihnen hört, wird kontaminiert, sogar die, die sich partout nicht auf sie einlassen wollen.
Andere merken es gar nicht, dass sie sich angesteckt haben.
Große Gedanken kommen auf Taubenfüßen daher, sagt Nietzsche.
Der von seiner Syphilis-Infektion auch nichts wusste.
Ideen und Gedanken sind also so verbreitungsaffin wie die Syphilis oder der Coronavirus. Nach einer Wendung wiederum des Philosophen und Begründers der Ideengeschichte Arthur Onken Lovejoy gibt es auf der Welt
nichts Wanderfreudigeres als Ideen.
Ideen wandern durch Raum und Zeit, ähnlich einem Gen oder einer Form. Immer wieder werden sie aufgegriffen, verändert, abgewandelt, restauriert. Sehen wir uns nur mal die Idee des Sofas an, welche Formen ein solches in den vergangenen Jahrzehnten annehmen konnte. Im Prinzip nämlich jede. Vom Ledersofa über das aufblasbare Plastikmöbel bis zur ausgedehnten Wohnlandschaft. Und das ist nur die grobe Wahrheit. Ideen kennen einfach keine Grenzen und deshalb bin ich skeptisch, wenn behauptet wird, Ideen entstünden unter der Kalotte im Gehirn. Nein, das Gehirn ist wie das Auge oder andere Organe nur ein Filter für das, was draußen durch den Kosmos rauscht. Es gibt außerhalb von uns ein Bewusstsein, das von unserem Gehirn gefiltert wird. So wie das Auge auch nicht das ganze Spektrum der elektromagnetischen Wellen wahrnimmt, sondern nur einen Bruchteil. Das Auge filtert und so auch das Gehirn. Es nimmt nur einen Bruchteil jener Gedanken wahr, die das kosmische Bewusstsein hat. Was ich gerade zum Thema Bewusstsein gesagt habe, ist zum Beispiel eine Idee. Man hat von ihr jetzt gehört und schon hat sie sich polyamorös in die Köpfe der Zuhörenden verbreitet. Austauschwütig, hochgradig infektiös, sexpositiv und daneben ökologisch. Ideen halbieren sich nicht, wenn sie geteilt werden, sie verdoppeln sich. Ideen garantieren also Wachstum, ohne dass deshalb die Produktion extra hochgefahren werden müsste. Ihrer Bedeutung nach sind Ideen für die moderne Welt wirklich in jeder Hinsicht ideal. Wie die jüngste Ausgabe der Zeitschrift für Ideengeschichte aufzeigt, ist es zumal der Gips, mit dem in vielfältiger Weise Ideen kopiert und verschifft wurden und werden.
Doch gerade die kritisierte Substanzlosigkeit des Gipses macht ihn zum idealen Träger der verschiedensten Bedeutungen. Entsprechend behandelt, kann er die unterschiedlichsten Formen abbilden und die gegensätzlichsten Materialien imitieren, sei es Holz, Marmor oder sogar die Haut eines Elefanten. In den neuzeitlichen Bildhauerwerkstätten sind Gipse die vom Meister erstellten Originale, deren Kopien, wenn man so will, von Gehilfen in Marmor gehauen oder in Bronze gegossen wurden.
Ideen sind, um es anders zu sagen, ein universeller Adapter, woran alles und jedes andocken kann, andere Ideen, Einfallslosigkeit oder der Wunsch nach höherer Besteuerung. Ideen sind das, was die EU jetzt für Ladegeräte von Mobiltelefonen verlangt. Sie passen immer, sofern es sich nur um ein Mobiltelefon, sprich gedankliches Elaborat handelt. Die Lebendigkeit oder Sexpositivität von Ideen und Gedanken demonstriert schlagend die Weltgeschichte, die von beiden vielfach immer wieder und nachhaltig befruchtet worden ist. Der Ideengeschichtler Arthur Lovejoy schreibt in die große Kette der Wesen Geschichte eines Gedankens:
Wenn man sich die endlose Folge von Argumenten und Meinungen vergegenwärtigt, welche unsere Lehrbücher der Philosophiegeschichte füllen, so wird man zunächst durch die Vielzahl und scheinbare Vielfalt des Dargestellten verwirrt. Jede Epoche scheint neue Formen des Denkens und Schließens zu entwickeln, wenn auch in Bezug auf dieselben Probleme. In Wahrheit ist jedoch die Anzahl der eigenständigen und originellen philosophischen Gedanken oder Motive sehr begrenzt. Die scheinbare Originalität vieler Systeme beruht allein auf der neuartigen Verarbeitung oder Anordnung der bereits bekannten Bestandteile, aus denen sie hervorgehen.
Ideen und Gedanken scheinen eine Art Elementarteilchen des Geistes darzustellen, die im Lauf der Zeit immer wieder variiert und rekombiniert werden. Damit offenbart sich ein Verwandtschaftszusammenhang von allem mit jedem und jeder. Die Wirklichkeit ist in Wirklichkeit eine große Familie. Menschen, Formen, Bäume, Mineralien, Gedanken, Träume, Wünsche, Gardinen, die Straßenverkehrsordnung und so weiter, all das gehört zusammen. Und wie bei einer Familie, so entstehen auch Gedanken und Ideen durch unentwegte Variation und Rekombination. Zum Beispiel folgte auf die Aufklärung die Romantik. Noch einmal Lovejoy.
Die Mode des sogenannten englischen Gartens, die sich nach 1730 so rasch in Frankreich und England ausbreitete, war das erste Anzeichen der Romantik. Die Mode war Ausdruck eines natürlichen geschmacklichen Widerwillens gegen das Übermaß der streng geometrischen Gartengestaltung des 17. Jahrhunderts. Aber dieser Geschmackswandel bei der Gartengestaltung sollte sich als der Anfang für einen Geschmackswandel in allen Künsten und selbst in der Auffassung vom Kosmos erweisen. Der Gott des 17. Jahrhunderts dachte, wie seine Gärtner, stets in geometrischen Formen. Der Gott der Romantik dagegen war ein Gott, in dessen Universum alles wild und unbeschnitten wuchs.
Dass Ökologie und Erotik im Hinblick auf Ideen zusammengehen, zeigt sich im Übrigen besonders gut an der jüngsten Idee, die für Aufsehen gesorgt hat, am Friday for Future. In Windeseile hat diese Idee die Welt, die UNO und die EU befruchtet und gleichzeitig geht es bei der Befruchtung um eine Vertiefung des ökologischen Bewusstseins. Ideen sind also kein bloßer Mindfuck, sie sind grüner Sex. Wer von Mindfuck spricht, kommt allerdings an Platons Ideenlehre nicht vorbei. Seit diesem Mann aus der Antike teilt sich die Welt in Diesseitigkeit und Jenseitigkeit. Seitdem gibt es die Vorstellung einer unsichtbaren und ewigen Welt, von der ausgerechnet die sichtbare nur ein blasses Abbild sein soll. Aber warum? Warum gibt es überhaupt zwei Welten und nicht bloß eine? Am Platonismus erkennt man, auch wenn Ideen ökologisch zertifiziert und sexpositiv sind, das schützt sie leider nicht davor, wenig plausibel zu sein. Natürlich sind ökologische Erotik oder erotische Ökologie ihrerseits Ideen, gewissermaßen welche, deren Inhalt mit den Eigenschaften des Trägers identisch sind. Das ist in etwa so, als wären die Atome des H2O-Gebildes ihrerseits nass. Halten wir fest, der Inbegriff ökologischer Erotik ist die Idee, wie sie an sich ist. Eben erotisch und ökologisch. Ein Schluss, der die Form eines Zirkels hat und sich im Metabolismus der Wirklichkeit wiederfindet. Alles, was hervorgebracht wird, wird auch wieder verschlungen. Klimafreundlicher geht's nicht.
Erotische Philosophie im Nachtstudio. Und wir wechseln aber gleich wieder zurück in die Praxis des Erlebens. Der hat sich mein Gast Andreas Weber verschrieben. Und er hat das erotische Erleben in und mit der Natur vorher beschrieben als Liebesakt im Kleinen. Wir haben ja versprochen, wir werden noch ein bisschen zügelloser, genau, und Sie ja. als Profi.
Ich gebe mir schon Mühe, ich hoffe, Sie würdigen das.
Versenkung, ach
wir
ja,
sitzen
ich gucke
ja sicher
mal, was
isoliert
möglich ist.
Und Ausgangssperre.
Genau, aber wenn Sie jetzt so isoliert sind, wie schaffen ja. Sie das? Wie schaffen Sie diesen Liebesakt?
Ja.
In der Isolation, als ja, Profi ja, genau. der Naturversenkung.
Also das hilft mir jetzt, dass ich Profi bin, weil ich das sozusagen, also ich habe das so eingeübt, dass ich das sozusagen auch, ich brauche nur die Augen zumachen. Und, dann bin ich da, ja, ich lebe ja eigentlich die ganze Zeit in dieser Offenheit für diese Berührung, die eben auch nur durch den Anblick entstehen kann. Und ich brauche diese Ressource jetzt nicht so unbedingt. Die Frage ist natürlich, reden wir jetzt nicht über etwas, was die Leute jetzt gerade nicht kriegen können?
Nee, aber da ist doch interessant, was Sie sagen, weil wenn Sie sagen, ein Geübter braucht nur die Augen zu schließen, dann lassen Sie uns doch mal teilhaben an Ihrer Fantasie oder an Ihrem Ideenreichtum.
Ja, ich bin ja oft in Norditalien, da war ich jetzt auch wieder gerade so, als es da so richtig losging. Und da habe ich an einer Stelle, wo ich das noch gar nicht wusste, habe ich wilde Krokusse entdeckt. Also die Krokusse, die wir kennen, sehen ein bisschen anders aus und wachsen einfach wild so im Unterholz. Es ist noch nicht von Blättern bedeckt, also es ist relativ hell an so einem kleinen Flüsschen, Bächlein. Und ich bin jeden Tag zu diesen wilden Krokussen gegangen und habe einfach, im Grunde habe ich in ihrem Licht gebadet, sagen wir es mal so. Und die Erfahrung ist eben immer auch nicht nur die Erfahrung der Freude an einem schönen Ding, sondern es ist die Erfahrung der Freude an einer eigenen Form von Blühfähigkeit oder der Freude, der Teilhabe an einer Welt, die fruchtbar ist. Und deswegen ist sie auch nicht nur darauf angewiesen, ja, also Input zu kriegen. Also insofern ist das Hamstern, das beschränkt sich eben nicht darauf zu sagen, ich muss mir jetzt jeden Tag frische Blumen ins Zimmer stellen, sondern das heißt eben, sein eigenes Verhältnis zur Welt zu verändern, also sozusagen verändern zu lassen durch diese Berührung der anderen Wesen. Und das ist eine gewisse Resilienz, die da drin steckt. Und es ist vielleicht sogar eine sehr große Resilienz.
Wenn das so ist, ist es dann der Krokus in Realität, den Sie brauchen? Oder ist es die Idee vom Krokus, wenn es sich so verselbstständigt, dass Sie die Augen zumachen können und vor Ihrem Teich liegen oder in Italien sind?
Ja, das ist ja wirklich eine gute Frage. Und eigentlich möchte ich darauf antworten, ich brauche das Wissen, dass auf dieser Welt Krokusse möglich sind. Also das, was schlimm ist, ist die Vorstellung, die mich natürlich die ganze Zeit quält, also mein Leben lang eigentlich, die letzten 52 Jahre, ist, dass die Welt beständig um diese Räume ärmer wird, in denen die anderen Wesen ihre Fruchtbarkeit entfalten dürfen. Der Umstand, dass ich weiß, dass diese Welt immer weniger dieser erotischen, aus sich selbst heraustretenden, sich selbst bejahenden Üppigkeit hervorbringt, das ist wirklich eine Belastung. Also das ist sozusagen, das ist ein echtes Exil. Also das ist ein ganz anderes Exil als dieses momentane, temporäre, auf das quälende Menschenleben verzichten Exil. Das ist wirklich ein Drama. Und das ist übrigens ein Gedanke, den ich in den letzten Tagen sehr oft gehabt habe, jetzt in den Gedanken während unseres pandemischen Desasters, das ja uns Menschen betrifft. Und der Gedanke war, also eine Erleichterung, dass es diesmal nicht die anderen Wesen sind, die von dieser Heimsuchung betroffen werden und um die ich mir Sorgen machen muss. Und in diesem Fall freue ich mich doppelt am Gesang der Vögel, weil ich denke, okay, also was auch immer mit uns jetzt passiert und wie auch immer unsere Zivilisation jetzt darauf reagieren kann, euch trifft das jetzt nicht.
Jetzt sind wir in Corona-Zeiten vielleicht mehr denn je auf Technik angewiesen.
Ja.
Inwieweit schließt denn jetzt Ihre Idee von Lebendigkeit, sinnlichem Austausch die Entwicklung der Technik mit ein? Zum Beispiel jetzt Tinder, Sie haben es am Anfang schon genannt.
Ja, genau. Meine Haltung dazu ist, dass wir wirklich sehen müssen, wozu etwas dient und was es bewirkt und was es sozusagen erzeugt. Also so eine Haltung, wo wir sagen, Technik als Technik ist schrecklich, weil es Technik ist, die übersieht, dass letztlich Leben bedeutet, immer sich eines Mittels zu bedienen, um an ein Ziel zu kommen. Das Problem mit Technik ist immer, dass sie eine Hebelwirkung beinhaltet. Also, dass man mit wenig Aufwand große Ergebnisse erzielen kann. Und die elektronische Kommunikation hat eine unglaubliche Hebelwirkung. Und das Problem ist, wer darf diesen Hebel ansetzen und wie viel Gegenseitigkeit ist in seiner Anwendung? Und das ist etwas, worüber ich diskutieren würde.
Das sagt der Philosoph und Biologe Andreas Weber. Und wir bleiben, bevor wir natürlich darüber weiter diskutieren, kurz beim Beispiel Tinder, der Dating-App, der erotischen Vernetzungsverheißung der Gegenwart. Menschen, die sich mit anderen verbinden wollen, finden hier einen scheinbar unendlichen Pool an anderen Verbindungswilligen. Wer also mit der Welt in Kontakt treten möchte, der scheint hier richtig zu sein. Ob das auch stimmt, darüber haben Anna Beyer und Friedrich Müller nachgedacht.
Alles, was man über Tinder hörte, war schmutzig. So schmutzig, dass schnell klar war, der Begriff Date ist um einiges zu keusch, um dem Geschehen irgendwie beizukommen. Denn hier geht's richtig zur Sache. Schnell verschob sich die Semantik also in Richtung des kürzlich noch kaschierten Ziels. Zwar hatte man auch weiterhin Dates, lieber sprach man aber gleich über den Casual Sex, der den Treffen folgte. Nicht so zufällig wie ein One-Night-Stand und trotzdem weniger verbindlich als eine Affäre. Locker eben und zwanglos.
Die ganz große Neuerung war schnell aber gar nicht mehr der offen ausgestellte Sex. Neu war jetzt vor allem, wie auch Männer sich auf Tinder darstellten. Nicht mehr als Jäger, sondern als potenzielle Beute. Guck hier, mein Waschbrettbauch, bitte like und matche mich.
Die ganze Idee der App ist bestechend gut. Sich mit Menschen zu verbinden außerhalb der Blase des eigenen Bekanntenkreises. Oder, um es etwas utopistischer zu formulieren, vielleicht treffe ich über die App ja mal jemanden, der von ganz woanders herkommt, aus anderen sozialen Verhältnissen oder ganz andere Sachen macht als ich. Das wäre doch wirklich mal was.
Mir ging es ähnlich. Ich wollte jemanden kennenlernen, der einen anderen Blick auf die Welt hat als ich und meine Freunde. Was mich dann aber erwartete? Langeweile. Nicht enden wollende Chats, die uninteressant blieben. Das Einzige, was ich davon hatte, war schlechte Laune. Meine Lust auf echte Treffen war schnell vergangen.
Das war bei mir ganz anders. Ich hatte total Bock, mich zu treffen. Das soll aber nicht bedeuten, dass mein Leben dadurch spannender geworden wäre. Denn schnell musste ich feststellen, in den Blasen, aus denen ich hier heraus wollte, sammeln sich oftmals Menschen, die sich für dieselben Dinge begeistern können. Im Umkehrschluss, denjenigen außerhalb der eigenen Bubble begegnet man vor allem deshalb nicht, weil sie sich für ganz andere Dinge interessieren. Wenn das der Fall ist, und das ist oft der Fall, wird das Date mit der Unbekannten schnell zur ziemlich zähen Angelegenheit. Über Casual Sex müssen wir an dieser Stelle überhaupt gar nicht erst sprechen.
Zu Casual Sex kommt es tatsächlich durch Tinder fast nie. Forscher aus Norwegen haben in einer Studie herausgefunden, dass 80% aller Tinder-Nutzer nie auch nur einen einzigen One-Night-Stand haben. Auf Tinder geht es auch gar nicht zwingend um Sex. Der Tinder-Jahresbericht 2019 sagt, dass die Nutzung von Begriffen wie Fridays for Future und Umweltschutz extrem gestiegen ist. Sexy sind also nicht mehr Waschbrettbauch und Oberschenkellücke, sondern eine ähnliche politische Meinung. Mit Körpern hat diese neue Sexiness nichts zu tun, sondern damit, sich und seine Meinung im anderen zu spiegeln.
Meine Erfahrung mit Tinder ist ebenfalls völlig körperlos. Es ist Sonntagabend und ich realisiere, Wochenende vorbei, schon wieder niemanden kennengelernt, kleine Depression, dann die Erkenntnis, höchste Zeit, mal wieder etwas für mein Liebesleben zu tun. Also Telefon in die Hand und eine gute halbe Stunde swipen. Mich zweimal ernsthaft verlieben, über die nächsten Stunden und Tage Matches einsammeln und feststellen, dass einige davon wirklich interessant sind. Zu der Einsicht kommen, dass ich hier offenbar anziehend auf interessante Frauen wirke. Zu der viel besseren Einsicht kommen, dass deshalb ja alles in Ordnung ist. Und anschließend die App 4 Wochen lang nicht mehr öffnen.
Im Gegensatz zum echten Leben ist man mit Tinder immer auf der sicheren Seite. Hier gibt es keine Missverständnisse. Jedes Match ist eine eindeutige Bestätigung der eigenen Attraktivität. Das tut gut. Und zwar so gut, dass es uns direkt süchtig macht. Die App ist aufgebaut wie ein Spiel. Sobald ein Match mich selbst bestätigt, setzt mein Körper das Glückshormon Dopamin frei. Irgendwann verbindet das Gehirn die guten Gefühle aber nicht mehr nur mit einem Match, sondern macht die Quelle des Glücks bereits im Wischen aus. Man tut etwas und wird dafür belohnt. Ein Date braucht es dafür überhaupt nicht mehr.
Tindern ist also viel weniger schmutzig und viel weniger sexy, als wir dachten. Das heißt aber nicht, dass Tindern uns nicht doch etwas gäbe. Vielleicht ist es kein Sex, von Liebe wollen wir gar nicht sprechen, sondern eher so etwas wie Sorge um sich selbst. Ich kümmere mich um mich, sorge dafür, dass es mir gut geht, körperlich und emotional. Kurz, ich habe alles unter Kontrolle. Eine Stunde swipen erzeugt dasselbe gute warme Gefühl, wie den frisch gefüllten Kühlschrank zu betrachten oder in der sauber geputzten Wohnung zu sitzen. Es ist ein gutes Gefühl, klar, sexy ist es nicht.
Tinder gibt also den Nutzern ein gutes, warmes Gefühl der Sicherheit statt wilder Ekstase. Man sitzt gemütlich auf der Couch daheim und sammelt Matches, statt nächtelang in Bars zu flirten. Tinder fördert vor allem den Rückzug ins Private. Ich fühle mich sozial, obwohl ich es nicht bin. Das Biedermeier hätte Tinder geliebt. Die echten, die großen Gefühle, die bekommt man aber auch nicht nach 150 Mal swipen. Dafür muss man immer noch raus in die Welt.
Der Versuch der digitalen Vernetzung ersetzt scheinbar noch nicht die reale Begegnung. Derzeit aber in der Corona-Krise rückt die digitale, weil eben getrennt mögliche Vernetzung, zwangsweise in den Vordergrund. Mit welchen Folgen? Das will ich jetzt natürlich wieder zurückfragen an den Berliner Philosophen und Biologen Andreas Weber, der uns zugeschaltet ist.
Was wir jetzt gerade erleben, ist, wie sinnvoll diese Technik ist. Also ich bin natürlich auch deswegen vielleicht oft eher in so einer Stimmung, jetzt arbeite ich mal ganz viel. Ist ja auch irgendwie ganz schön, dass es ruhig ist, weil ich natürlich kommunizieren kann. Also ich kann zum Beispiel mit meiner Tochter dauernd chatten. Sie ist zwar jetzt nicht im Nebenraum, sondern sie ist in der Wohnung ihrer Mutter, auch in Quarantäne. aber sie ist irgendwie trotzdem da.
Jetzt müssen wir nur vielleicht, damit es auch verständlich wird, ergänzen, die Mutter ihrer Tochter, also ihre erste Frau, hat Covid-19, deshalb ist ihre Tochter in Quarantäne. Das heißt, sie sind selber jetzt sehr direkt konfrontiert mit dem Virus. Da würde ja jetzt, wenn man wirklich sehr wild und weit denkt, was noch an Verbindungen möglich ist und wie, man sich fragen, ob man nicht in letzter Konsequenz, wenn man ihren Ansatz ernst nimmt, sagen müsste, eigentlich müssten wir uns mit dem Virus verbinden.
Ja, ja. Ja, also das ist
im
tatsächlich...
Im Sinne einer Wissenschaft des Herzens.
Ja. Und genau, also das ist, darüber habe ich auch wirklich viel nachgedacht. Und ich habe mich natürlich gefragt, was heißt das eigentlich? Also erstmal ist es natürlich so, dass der Mutter geht es zum Glück etwas besser jetzt. Also es ist, glaube ich, auf dem Weg der Besserung, Gott sei Dank. Ja, also es ist so, dass es natürlich die Situation, dass einem Schwerkranken, dass man zu dem nicht hin kann, das ist natürlich eine Form von Verbindungsabsage, die schwer auszuhalten ist. Also das ist ja eine der düstersten Seiten, dass die Kranken, die Sterbenden alleine sterben, ne? Und also eben unverbunden. Also das ist sozusagen schwer auszuhalten und schwer zu verdauen. Aber auf Ihre Frage zu antworten, was hieße SARS-CoV-2 aus der Perspektive der erotischen Ökologie, was hieße das? Und Sie sehen, ich kann sozusagen Ihnen jetzt nicht einen Satz liefern, wo ich sage, so und folgendermaßen müsste das gehen.
Nachdenken.
Es ist natürlich völlig klar, dass das eine gefährliche und auch extrem ansteckende Krankheit ist und dass wir die Situation, die wir gerade erleben, sowas kennen wir überhaupt nicht. Wir wissen auch nicht, wozu das jetzt führt weltweit. Also wir stehen sozusagen irgendwie im leeren Raum. Und natürlich ist also dieser Virus jetzt dadurch nicht unser Freund. Das ist völlig klar. Gleichzeitig ist es so, dass der Virus aber auch nicht sowas ist wie soll ich sagen, der Inbegriff des Feindes des Menschen. Viele sprechen ja vom Krieg gegen den Virus, die Amerikaner besonders. Die Bundeskanzlerin hat das zum Glück nicht getan. Die hat viel mehr von gemeinsamer Anstrengung und sozusagen gemeinsamer Solidarität gesprochen.
Trotzdem ist hier der Begriff auch sehr rational.
Ja, ja.
Kontrolle.
Kontrolle ist genau, eigentlich Kontrolle. Das, was ich durch... Und das ist auch etwas, was ich an dieser Stelle absolut befürworte. Aber wir müssen, glaube ich, ein bisschen weiter zurückgucken. Wir müssen sozusagen gucken, was macht eigentlich diesen Virus möglich und was hat das mit mangelnder Gegenseitigkeit zu tun. Und da halte ich es für wichtig, dass wir uns klar machen, dass diese Krankheit ein ökologisches Desaster ist, weil der Virus aus einem Tier übergesprungen ist auf den Menschen. Man weiß noch nicht ganz genau, aus welchem. So wie viele andere Viren in den letzten Jahren und Jahrzehnten aus Tieren übergesprungen sind. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir Menschen diesen eigentlich wilden Tieren immer weniger Raum lassen, dass wir allgegenwärtig überall sind, dass wir viel zu tief eingreifen, dass wir diese Tiere essen natürlich auch, dass wir überall als Menschen in die unberührten wilden Landschaften eindringen, dass wir die infiltrieren, dass wir uns mischen, dass wir das sozusagen diese ganze Welt als Objekte benutzen. Man kann sozusagen unserer Zivilisation als solcher sagen, dass wir auf eine Weise Gegenseitigkeit mit den anderen Wesen mit Füßen treten, dass das Dinge zur Folge hat, die uns selbst bedrohen. Das heißt also, auf die Frage nochmal, die Sie gestellt haben, wie kann man eigentlich mit dem Virus leben? Wichtig ist, dass wir mit den Viren so leben lernen, dass wir sie dort lassen, wo sie sind. Denn die sind in den Tieren. Und es ist ja das jetzt nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt ja noch viel mehr Viren, die wir noch gar nicht kennen.
Das wäre für Sie sozusagen die Konsequenz, ein gesellschaftliches, ökologisches, ökonomisches, auch kulturelles Umdenken.
Ganz genau. Also ein wirklich fundamentales Umdenken. Also für mich ist diese Situation ein Weckruf, dass wir das, von dem wir wissen, dass wir es nicht machen können, wirklich nicht mehr machen. Dass wir wirklich versuchen, einen Pakt zu schließen mit den anderen Wesen, in denen sie ihre Räume behalten. Denn wenn wir ihnen die Räume wegnehmen, dann suchen sich die Viren, die in diesen Räumen sind, einen anderen Wirt. Und das sind im Zweifelsfall tatsächlich wir. Ich will vielleicht noch eine einzige Zahl sagen, die auch noch eine Antwort ist auf Ihre Frage, wie können wir denn eigentlich uns mit dem Virus verbinden? Es ist so, dass unser Genom, unsere DNA, unser Erbgut zu 20% aus Viren-DNA besteht, die unsere Vorfahren während der Stammesgeschichte irgendwie in sich aufgenommen haben und die eine andere Funktion angenommen hat. Das heißt, Viren sind biologisch eigentlich so etwas wie Evolutionsbeschleuniger oder Boten von Eigenschaften. Die sind sozusagen eben nicht nur böse Eindringlinge, sondern die sind auch sowas wie ökologischer Kitt. Also die haben auch zwei Gesichter. Und dieses böse Gesicht, das kriegen sie dann, wenn man ihnen nicht den Raum lässt, in dem sie ihre langsame Arbeit verrichten.
Das heißt, wenn ich es jetzt mal radikal wieder zurückdenke auf den isolierten Mensch,
ja,
auf seinem Balkon oder am Fenster, es hilft nichts. Er muss sich mit dem guten Gesicht des Virus, das eigentlich in ihm innewohnt, verbinden. Letztlich ist das die Konsequenz, oder, wenn ich Sie richtig höre?
Naja, also jetzt müssen wir natürlich sehen, dass diese Krankheit aufhört. Das ist jetzt sozusagen klarerweise das Gebot der Stunde. Also wir müssen jetzt sehen, dass die Ansteckungen aufhören und wir müssen sehen, dass die Kranken gepflegt werden und die Kurve flach bleibt. Das ist jetzt sozusagen total klar.
Klar, aber derweil ist ja offensichtlich jede Menge Arbeit von jedem Einzelnen zu tun.
Genau, genau. Und das ist, finde ich, eine interessante Botschaft sozusagen, dass wir eigentlich das, was wir jetzt hier machen müssen, irgendwie so ein bisschen geschockt oder total geschockt, ängstlich, bang, dass wir das eigentlich als Zivilisation brauchen für später. Uns bescheiden, uns zurücknehmen, und zwar den anderen zuliebe. Ja.
Trauen Sie uns das zu? Als
ja, das ist eine sehr gute Frage. Trauen Sie uns das zu? Also im Grunde ist meine Haltung so, dass ich denke, wir schaffen das, wenn wir wirklich leiden müssen. Gleichzeitig hoffe ich, dass dieses Leiden jetzt nicht so groß wird, kurz bleibt und schnell vorübergeht. Aber wird das dann gereicht haben, damit wir es wirklich lernen? Das bezweifle ich. Ich bin skeptisch, aber hoffnungsvoll.
Also Bescheidenheit. Und die besteht natürlich auch darin, den kleinen Kontakt aufrechtzuerhalten.
Den kleinen Kontakt.
Genau.
Ja,
also
natürlich.
Auch die,
natürlich.
So zum Beispiel mit der Hyazinthe oder wie wir jetzt geredet haben.
Ja.
War das für Sie okay? Ausreichend Kontakt?
Ja, das war eine sehr, sehr gute Erfahrung.
Der Philosoph und Biologe Andreas Weber. Wir waren die letzte Stunde völlig ungefährlich, völlig virenfrei, aber umso zügelloser unterwegs in Sachen erotischer Ökologie. Ich empfehle jedem, eins seiner Bücher zu lesen, zum Beispiel eins mit dem Titel Lebendigkeit, ist bei Kösel erschienen. Und danke Andreas Weber sehr.
Ja, danke Ihnen, Frau Achmann.
So offen mit uns gesprochen haben. Haben Sie noch einen allerletzten Appell oder Rat?
Ja, bleiben Sie zu Hause.
Bleiben Sie zu Hause, sprechen Sie mit Ihrer Hyazinthe.
Genau, genau.
Und lieben Sie sie mit allen Sinnen.
Ja.
Und hören Sie gerne unsere erotisch-ökologischen Überlegungen auch noch mal nach im BR Podcast Center. Hier im Programm von Bayern 2 jetzt die Nachrichten und dann die Radiotexte.